Matthäus präsentiert uns Jesus als den Messias, als den verheißenen Retter, als den König der Juden. Matthäus hat uns im ersten Kapitel den Stammbaum von Jesus gezeigt, dass er wirklich der Messias ist, dass er wirklich dieser Sohn Davids ist, wie es verheißen war. Und wir haben gesehen, er ist der Sohn Davids direkt durch seine Mutter Maria. Das ist der Stammbaum, den wir im Lukas-Evangelium haben. Das ist die nicht königliche Linie und wir haben besprochen, warum es so sein muss. Aber dann war er auch der Sohn Davids adoptiert durch Josef, den Mann Marias. Und das war die königliche Linie. Wir haben gesehen, dass die Jungfrauengeburt die einzige Möglichkeit ist, dass jemand all diese Prophetien im Alten Testament erfüllt, die den Stammbaum des Messias betreffen. Wir haben gesagt, dass Jesus der einzige Mensch ist, der den richtigen Stammbaum vorweisen kann. Nächste Frage ist jetzt vielleicht, naja, hat ihn irgendjemand anerkannt als Messias? Hat ihn irgendjemand erkannt als den König der Juden? Die Frage wird der Matthäus heute beantworten. Die Antwort ist ja. Er ist anerkannt worden als der König der Juden, wenn auch nicht von denen wir es zuerst erwartet hätten, sondern wir haben einige Überraschungsgäste hier. Kapitel 2, Vers 1. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem. Als Jesus zu Bethlehem geboren war. Bethlehem war eine kleine Stadt, ein paar Kilometer südlich von Jerusalem. In den Tagen Herodes des Königs. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Es gibt vier verschiedene Herodes in der Bibel. Der Herodes, den wir hier sehen, das ist sozusagen der Vater von allen. Das ist Herodes der Große. Er war ein Idumäer, ein Nachkomme Esaus. Und er hat sich gegen die jüdische Linie der Makkabäer, das waren diejenigen, die die Juden von der Vorherrschaft der Syrer befreit haben. Er hat sich gegen diese Makkabäer, gegen die jüdische Linie durchgesetzt, mit der Unterstützung der Römer, ist 37 vor Christus an die Macht gekommen. Und er war der König der Juden. Herodes der Große war ein genialer Baumeister, wahrscheinlich der größte Baumeister der Antike. Er hat ganz viel in Jerusalem gebaut, er hat am Tempel gebaut, einen Tempel schön und groß gemacht. Er hat Caesarea gebaut am Meer, er hat die Festung Masada gebaut am Toten Meer. Ein genialer Baumeister. Er war ein sehr kleiner Mann. Und er hatte scheinbar einen Komplex. Ich weiß nicht, ob es deswegen war. Aber Herodes war paranoid. Er war machtbesessen. Er war machthungrig. Und er ist von den Juden gehasst worden. Obwohl er unbedingt anerkannt werden wollte als einer von ihnen, als der König der Juden. Aber er hatte so einen Verfolgungswahn fast. Er hat alle Nachkommen der Makkabäer umbringen lassen, inklusive seiner geliebten Frau, der Mariamne. Das war wahrscheinlich der einzige Mensch, den er je geliebt hat. Und er hat sie umbringen lassen, ihre Mutter und die beiden Söhne, die er mit ihr hatte, den Alexander und den Aristobulus. Das war so eine Geschichte. Der Herodes hatte den Hohenpriester umbringen lassen und es war nicht gescheit. Damit macht man sich nicht beliebt bei den Juden, wenn man den hohen Priester umbringen lässt. Noch dazu war der Bruder seiner Frau. Und seine Frau und seine Söhne waren nicht ganz so einverstanden damit. Und also hat der Herodes auch sie umbringen lassen. Er war paranoid. Jeder, der ihm irgendwie den Thron streitig machen könnte, der war seines Lebens nicht sicher. Herodes hatte 8 Frauen. Davon hat er 6 umbringen lassen. Er hat mindestens 15 seiner Söhne umbringen lassen. Der Kaiser Augustus hat von ihm gesagt, es ist sicherer ein Schwein von Herodes zu sein als einer seiner Söhne. erzählt, er wollte sich gut stellen mit den Juden, er hat kein Schweinefleisch gegessen. Herodes der Große, den wir hier sehen. Nach dem Tod von Herodes dem Großen ist sein Reich aufgeteilt worden unter seinen Söhnen. Einer davon war der Herodes Antipas, der das Gebiet von Galiläa und Perea bekommen. Das war derjenige, der den Johannes den Täufer enthaupten hat lassen, weil der ihn zurechtgewiesen hat wegen dieser Beziehung mit einer Frau, die er nicht haben sollte, Frau seines Bruders. Er war auch derjenige, zu dem Pilatus Jesus gesandt hat, zum Verhör. Und dann hatte Herodes der Große noch einen Sohn, das war der Archelaus, den werden wir später noch sehen, heute im Kapitel 2 hier. Der das Gebiet von Judäa und Samaria und Idumea bekommen. Das ist das heutige Jordanien, Idumea. Aber auch der Aristobulus, dieser eine Sohn von der Mariamne, den er umbringen hat lassen, der hatte auch einen Sohn. Und dessen Sohn war der Herodes Agrippa, der Erste. Und der ist in Rom aufgewachsen, die mussten ihn irgendwie in Sicherheit bringen von Herodes dem Großen. Und dort in Rom ist er ein Freund von Kaiser Caligula geworden. Noch bevor der Kaiser war und dann als der Kaiser geworden ist, hat er den Herodes Agrippa an die Macht gebracht in Judäa. Und der Herodes Agrippa der Erste hat das Reich wieder geeint von Herodes dem Großen, von seinem Großvater. Der Herodes Agrippa der Erste war derjenige, der den Jakobus hinrichten hat lassen, den Bruder von Johannes, dem Apostel Johannes. Und der Petrus einsperren hat lassen und auch ihm Gewalt antun wollte, aber Gott hat ihn befreit aus dem Gefängnis. Gott hat den Engel geschickt. Apostelgeschichte 16, ich glaube davor, es muss noch irgendwo vorher gewesen sein, 11 rum. Bis in Apostelgeschichte 12 ist er gestorben. Er war derjenige, der in Caesarea, die Leute haben gesagt, ein Gott und kein Mensch. Und er hat Ehre von den Menschen genommen und sind irgendwelche Würmern oder was immer gestorben, tot umgefallen auf der Stelle. Und dann in der Apostelgeschichte 25 und 26 treffen wir den vierten Herodes, das ist Herodes Agrippa der Zweite. Das ist derjenige, vor dem der Paulus gebracht wurde, um ihn zu verhören, um irgendeinen Anklagegrund zu finden in zum Kaiser zu schicken. War derjenige, den der Paulus versucht hat zu bekehren. Also es gibt vier Herodes. Müssen wir unterscheiden. Und alle diese Herodes-Familie, alle diese waren keine Engel, aber der Stammvater der Herodes, der Große, hier im Kapitel 2, das war wahrscheinlich der schlimmste von allen. Ein geschickter Politiker, ein großer Baumeister, aber ein absoluter Machtmensch. Einer, der krankhaft misstrauisch war und es war lebensgefährlich, ihm in die Quere zu kommen. Herodes, als ihm bewusst war, dass er sterben würde, hat er noch schnell einen weiteren Sohn hinrichten lassen. Und dann, weil er wusste, dass das Volk ihn gehasst hat und dass keiner um ihn trauen würde, hat er hunderte Leiter von Jerusalem einsperren lassen ins Gefängnis und hat Befehl gegeben, sobald er stirbt, dass auch die hingerichtet werden. So nach dem Motto, wenn die Stadt schon nicht um mich trauert, dann wenigstens um die, die mit mir sterben. Glücklicherweise waren die Leute klug genug und haben sich gedacht, okay, er ist tot, warum seinen Befehl befolgen? Und sie haben den Befehl nicht ausgeführt. Aber dieser herrschsüchtige, brutale, misstrauische König hat die Juden regiert, als Jesus geboren wurde. Und dann sehen wir hier im Vers 1 die Weisen aus dem Morgenland, aus dem Osten, aus dem Gebiet von Babylonien wahrscheinlich. Das waren Sterndeuter, das waren Astronomen, nicht Astrologen, die sagen, ja, heute wirst du irgendjemanden treffen, das werden wir alle. Aber Astronomen, die Sterne beobachtet haben. Und das waren die Ratgeber des Königs in dieser Kultur. Das waren mächtige Männer. Einer ihrer Jobs war, die Könige auszuwählen und die Könige einzusetzen. Wir haben immer dieses Bild von den heiligen drei Königen. Das kommt von den Geschenken, von den drei Geschenken, die sie gebracht haben. Aber wahrscheinlich waren es viel mehr. Wahrscheinlich war es eine riesige Karawane, die da vom Osten gekommen ist mit Turbanen, die Araber mit Turbanen auf Kamelen, mit Soldaten wahrscheinlich, mit Begleitschutz. Und die sind da in Jerusalem angekommen. Ich denke, die haben ein ganz schönes Aufsehen erregt. Wir lesen im Vers 2, dass sie nach Jerusalem kamen und fragten, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Könnt ihr euch den König Herodes vorstellen, als er das gehört hat? Der hat die Panik bekommen. Das waren die Königsmacher von dieser fremden Macht. Und die sprechen vom König der Juden. Moment mal, der bin doch ich. Und der flippt aus hier. In Vers 3, als aber König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Die wussten, wenn der König Herodes bestürzt war, dann war das eine bedenkliche Sache. Das war beunruhigend. Wie haben diese Weisen aus dem Osten gewusst, dass der König der Juden, dass der Messias kommen soll? Diese Weisen waren Sterndeuter, sie waren auch Traumdeuter. Interessant, dass 500 Jahre zuvor einer von ihnen der mächtigste Mann war in Babylonien nach dem König. Und zwar, weil er einen Traum von König Nebukadnezar deuten konnte und erzählen konnte. Und er war ein Jude, er kannte die Prophetien des Alten Testaments. Sein Name? Daniel natürlich. Daniel. Die jüdischen Legenden sagen, dass er sogar derjenige war, der dieses Amt der Weisen begründet hat. Und Daniel selbst, wenn wir seine Prophetien lesen, er hat den Zeitpunkt sogar genau vorhergesagt, wann der Messias nach Jerusalem einreiten würde. Und ich bin sicher, er hat diesen Weisen, diese Prophetien über den Messias gelehrt. Zum Beispiel aus 4. Mose, Kapitel 24, Vers 17. Diese Geschichte mit dem Bileam, der das Volk verfluchen sollte, aber Gott hat ihm nur gegeben, sein Volk zu segnen. Und in einer dieser Prophetie heißt es hier, es tritt hervor ein Stern. Interessant, die Sterndeuter. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Ein Name dieses kommenden Messias, dieses kommenden Herrschers aus Israel war Stern. Ich finde es interessant, dass die Juden heute noch in ihrer Fahne diesen Stern drinnen haben. Ich frage mich, ob denen das bewusst ist, wo das herkommt. Oder 1. Mose 49, Vers 10. Haben wir letzte Woche gelesen, diese Prophetie. Nicht weicht das Zepter von Juda noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Shiloh, der Messias, kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Oder Jesaja 9. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Und das ein Herrscher werden wird auf den Thron Davids, dass er ein Nachkomme Davids sein wird. Diese Prophetie an Abraham, dass in ihm, in seinem Nachkommen gesegnet werden alle Nationen. Und ich denke, der Daniel hat diese Weisen seiner Zeit, gelehrt über das Kommen des Messias. Und die haben das dann weitergegeben an die nächste Generation von Weisen. Und da war unter diesen Weisen im Osten war diese Erwartung des Messias da. Die haben Ausschau gehalten nach dem Messias, nach dem König der Juden, der alle Völker regieren soll, der in dem gesegnet werden sollen, alle Nationen. In Vers 2 sagen sie, wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen. Ich finde das so cool an Gott. Das sind diese Männer, die Sterne beobachten. Und Gott offenbart sich ihnen durch die Sterne. Ich finde das cool. Viele Menschen, die zu den Sternen aufgeschaut haben, die Sterne beobachtet haben, haben Gott gefunden. Der Isaac Newton, dieser große Physiker und Mathematiker und Astronom, der hat gesagt, die wunderbare Einrichtung und Harmonie des Weltalls kann nur nach dem Plan eines allwissenden und mächtigen Wesens zustande gekommen sein. Das ist und bleibt meine letzte und höchste Erkenntnis. Oder der deutsche Astronom Mädler, das war der Schöpfer der ersten Mondkarte. Er hat gesagt, ein ernster Naturforscher kann kein Gottesleugner sein, denn wer gleich ihm so tief in die Werkstatt Gottes geblickt und Gelegenheit hat, die ewige Weisheit zu bewundern, der muss vor dem Walten des höchsten Geistes seine Knie beugen. Psalm 19 sagt uns, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Wenn jemand Gott mit aufrichtigem Herzen sucht, dann wird Gott sich finden lassen von ihm. Dann wird er ihm Jesus offenbaren und zu Jesus führen. Ich mag das an Gott. Gott begegnet Menschen dort, wo sie stehen. Den Hirten dort draußen am Feld, als sie die Schafe gehütet haben, dem Priester Zacharias, während er im Tempel gedient hat. Diesen Sterndeutern, wenn sie die Sterne beobachten, den Himmel beobachten. Gott trifft sie dort, wo sie stehen. Ich finde es interessant, diesen Kontrast zwischen diesen Weisen, dass die wirklich Heiden waren, und den jüdischen Leitern. Die Weisen haben den Stern des Messias gesehen und sie waren begeistert. Sie haben diese weite Reise auf sich genommen von Babylonien oder wo immer sie genau hergekommen sind, bis nach Jerusalem. Und einfach um zu kommen und den Messias zu ehren, ihm zu huldigen, lesen wir hier. Und die haben sich gedacht, man, die Juden werden wissen, wo der Messias zu finden ist. Und sie sind nach Jerusalem gekommen, in die Hauptstadt. Und haben gefragt, wo ist der König der Juden geboren? Und was haben sie gefunden? Sie sind auf einen grausamen, paranoiden König getroffen und auf eine korrupte, geistlich tote, religiöse Leiterschaft. Wow. Was finden die Menschen, wenn sie in unsere Gemeinde kommen, in unsere Familien, unser Leben beobachten? Ich hoffe nicht nur äußerliche Religiosität. Ich hoffe, dass sie wirkliche Begeisterung und Leidenschaft und Liebe für Jesus sehen. Dieser Kontrast hier im Vers 3, als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm und er versammelte alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben: Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kindlein. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Ja, er belügt die, wollte den Messias töten, weil es eine Gefahr war für seinen Thron, für seine Königsherrschaft, dieser König, der verunsichert war. Und wir sehen die Priester und die Schriftgelehrten, die Schrift kennen und die sehen hier, dass irgendwas Außergewöhnliches im Busch ist. Ich meine, diese Karawane, diese Weisen aus dem Morgenland, diese Minister, wirklich ein Spektakel, die kommen und sagen, der Messias ist geboren. Und diese Schriftgelehrten wissen, der Messias wird aus Bethlehem kommen und sie sagen das den Weisen aus dem Morgenland, aber sie machen sich nicht mal die Mühe, die paar Kilometer nach Bethlehem zu laufen und zu schauen, ob das wirklich stimmt. Sie sind nicht daran interessiert, den Messias zu treffen. Ich hoffe, dass wir nie solche werden, die Schrift lesen und die Verheißungen kennen, aber dann nicht danach handeln und nicht bewegt werden davon. Diese Verheißungen, die wir haben. Jesus sagt, seid nicht besorgt, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Bittet und es wird euch gegeben werden. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und da sprach er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Wer mich gesehen hat, der wird dieselben Werke tun, die ich tue, und größere als diese werden sie tun, weil ich zum Vater gehe. Mir ist die Macht, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ganz am Ende der Bibel hat Jesus gesagt, ja, ich komme bald. Sind wir voll Erwartung? Sind wir aktiv im Reich Gottes? Sind wir begeistert von Jesus? Treten wir ein für unser Land? Sind wir verfügbar für Gott? Erfahren wir sein Wirken in unserem Leben? Nehmen wir im Glauben seine Verheißungen in Anspruch? Ich meine, was tun wir mit unserem Bibelwissen? Das ist so toll, wir sind Eingeweihte in Gottes Plan. Wir wissen, Jesus kommt. Und Gott, helf uns, dass wir nicht zu religiösen Schläfern werden, wie diese hohen Priester und diese Schriftgelehrten, zu bibelfesten Karteileichen, die zufrieden sind mit dem Status quo, die bequem sind, unbeeindruckt von dem, was Gott tun will. Wir wissen, Jesus kommt wieder. Und er kommt bald, unser Messias, unser Erlöser. Unser Geliebter. Jesus kommt bald wieder. Und jetzt ist die Zeit der Gnade. Jeder, der seinen Namen anruft, wird gerettet werden. Jetzt ist die Zeit, Belohnungen zu sammeln. Einen Unterschied zu machen. Fürs Reich Gottes, für Jesus. Schätze zu sammeln im Himmel. Jetzt ist die Zeit, wo Jesus seinen Geist ausgießt. Um die letzte Ernte einzufahren. Und er will uns gebrauchen. Das sind radikale Dinge und wir sollten an vorderster Front sein von dem, was Gott tut und begeistert sein, aktiv, wie diese Weisen. Vers 5 sehen wir wieder diese Schlüsselphrase. Denn so steht durch den Propheten geschrieben. War prophezeit im Alten Testament im Propheten Micha. Kapitel 5, Verse 1 bis 3. Da war prophezeit, dass der Messias aus Bethlehem kommen wird, dieser kleinen Stadt. Ein bisschen südlich von Jerusalem. Bethlehem. Interessant, Bethlehem war die Stadt Davids. Und so ist der Sohn Davids aus der Stadt Davids gekommen, in der Stadt Davids geboren worden. Bethlehem heißt übersetzt Haus des Brotes. Es war eine sehr fruchtbare Gegend im Gegensatz zu der nahen Wüste von Judäa. Das Haus des Brotes. Das Brot des Lebens ist aus dem Haus des Brotes gekommen. Bethlehem war auch eine Stadt von Hirten. Es gab viel Weideland, es gab viele Hirten dort. Der gute Hirte ist aus der Stadt der Hirten gekommen. Sie haben dort um Bethlehem die Opferlämmer gezüchtet für die Anbetung im Tempel von Jerusalem. War nicht weit entfernt von Jerusalem. Ich finde es interessant, dass das Lamm Gottes in dieser Stadt geboren wurde, wo die Opferlämmer geboren wurden. Und dann ein Stückchen weit in Jerusalem sind sie geopfert worden auf dem Berg Moria, wo der Abraham hunderte Jahre vorher seinen Sohn Isaak als zum Opfer hinaufgetragen hat. Dieses wunderbare Bild im Alten Testament für das, was Jesus für uns getan hat. Und Gott hat gesagt, der Herr selbst wird sich ein Opfer ersehen auf diesem Berg. Und Jesus, das Lamm Gottes, wurde geboren in dieser Stadt, wo die Opferlämmer geboren wurden und er ist geopfert worden auf diesem Berg. Es passt alles so wunderbar zusammen. Es ist begeisternd. Zu sehen, wie alles zusammenpasst, diese Prophetien. Jesus hatte nicht nur den richtigen Stammbaum, Jesus wurde auch in der richtigen Stadt geboren. Es war prophezeit, der Messias wird aus Bethlehem kommen. Vers 9, sie, also diese Weisen, aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Leute versuchen, verschiedene naturwissenschaftliche Erklärungen zu finden für den Stern. Ich persönlich glaube, es war einfach übernatürlich. Es war so übernatürlich, dass es diesen Weisen aufgefallen ist, dass da was Besonderes ist an diesem Stern. Und er hat sie geführt bis zu dem Haus, in dem Jesus war. Vers 10, als sie den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kindlein mit Maria, seiner Mutter. Seht hier, dass es nicht der Stall war, sondern als sie ins Haus gekommen waren. Und es ist ja nicht die Rede von dem Baby in der Krippe. Jesus war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich so ungefähr 1,5 Jahre alt. Stell dir mal vor, wie das war, ob Jesus vielleicht herumgekrabbelt ist am Boden und vielleicht mit den Turbanen gespielt hat von diesen Weisen aus dem Morgenland. Weiter im Vers 11. Und sie fielen nieder und huldigten ihm und sie taten ihre Schätze auf und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Drei Geschenke, deswegen haben wir diese Vorstellung von diesen drei heiligen Königen oder diese Tradition. Aber auch diese drei Geschenke für Jesus waren prophetisch. Gold war das Metall der Könige. Weihrauch, damit haben die Priester im Tempel geräuchert, was die Gebete repräsentiert hat. Und dann haben wir Myrrhe. Myrrhe war ein wohlriechendes Harz. Wurde verwendet zum Einbalsamieren von Toten. Es erinnert uns an das Begräbnis Jesu, an seinen Tod. Propheten haben vorausgesagt, der Messias wird ein König sein. Nochmal Jesaja 9. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Jesus war der wahre König der Juden. Jesus war der Messias, ein König. Aber der Messias sollte auch ein Priester sein. In Zechariah, der Prophet Zechariah sagt uns, dass der Messias nicht nur ein König sein wird, sondern gleichzeitig auch ein Priester, dieses zweite Amt in der Nation Israel innehaben wird. Zechariah 6, Vers 13. Er wird auf dem Thron sitzen und herrschen, auch wird ein Priester auf seinem Thron sein. Schon ganz viel früher im Alten Testament, zum Teil Abrahams, haben wir dieses Bild, den Priester Melchisedek. Und Hebräerbrief erklärt uns das, dass Jesus unser Hohepriester ist, der für uns eintritt. Also der Messias, ein König, ein Priester, aber dann haben wir auch die Myrrhe. Der König, der Priester wird sterben für sein Volk. Natürlich war das prophezeit im Alten Testament. Jesaja 53, er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, geschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen und wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Thron. Erstaunlich, wie viel Wissen diese Weisen über den Messias hatten. Und sie haben mit diesen Gaben anerkannt, wer dieses Kind war. Es war der verheißene Messias, der König der Juden, der Priester, aber auch der, der sich aufopfern wird für sein Volk, um sein Volk zu erlösen. Und sie fielen nieder und huldigten ihm. Hast du dich gern gesehen? Stell euch das vor, diese mächtigen Männer, Karawane, wartet draußen vor dem Haus und diese Leiter, diese mächtigen Männer fallen hier nieder vor diesem kleinen Kind, vor diesem Kleinkind. Fallen nieder auf ihre Knie oder vielleicht sogar auf ihr Angesicht und huldigen ihn, verehren ihn als den Messias. Das waren tolle Männer. diese Weisen aus dem Morgenland. Er hat einen großen Glauben. Es war nicht gerade, was sie erwartet haben, denke ich mir. König der Juden. Seid im Palast geboren. War nicht der Sohn des Königs Herodes, Gott sei Dank. War nicht der Sohn des hohen Priesters, sondern war der Sohn des Zimmermanns, geboren in dieser kleinen Stadt, in Bethlehem. Schäbiger kleiner Ort, wirklich. Sohn des Zimmermanns, die waren arm. Josef und Maria, als sie Jesus dargebracht haben im Tempel, haben eine Taube geopfert. Das war das Opfer der armen Leute. Aber diese Weisen, die wandelten im Glauben und nicht im Schauen. Sie haben Gottes Wort geglaubt, sie haben seiner Führung geglaubt und sie waren flexibel. Wir haben so einen Spruch in der Calvary, der heißt flexibel, nein, glücklich die Flexiblen, denn sie werden nicht gebrochen werden. Das macht unser Leben, unseren Dienst so viel einfacher. Einfach mitschwimmen mit dem, was Gott tut. Nicht unsere eigenen Vorstellungen, unser eigenes Programm durchdrücken, nicht frustriert werden oder angespannt werden, wenn die Dinge nicht ganz so sind, wie wir uns das vorgestellt haben, sondern einfach zu sagen, okay Gott, ich bin verfügbar für dich. Und dein Wille geschehe, nicht meiner, wie immer du willst, Gott, ich bin dabei. Ich bin flexibel. Dieses Wort huldigen. Hier im Vers 11 ist dasselbe Wort wie anbeten. Wir können viel über Anbetung lernen von diesen Weisen. Im Vers 2 heißt es, sie sind gekommen, um ihn zu huldigen, um ihn anzubeten. Sie sind nicht gekommen, um etwas zu kriegen von Gott oder um Gott zu manipulieren. Ich bete dich an, weil ich habe morgen eine Schularbeit und ich brauche deine Hilfe, Gott. Beten Gott nicht an, um was zu bekommen. Oder Gott, ich bete dich an, weil ich dich fühlen will, weil ich diese Gefühle haben will. Oder weil ich gesegnet werden will. Diese Weisen sind den weiten Weg gekommen, einfach um ihn zu verehren, um ihn anzubeten. Und das ist unser Motiv, das soll unser Motiv sein, wenn wir hier morgens, Sonntagmorgens oder Dienstagabends oder wann immer wir zusammenkommen, um den Herrn zu preisen. Nicht um was zu kriegen, nicht um Gott zu manipulieren, um irgendeinen Segen zu kriegen. Na Gott, ich werfe meinen Lobpreis ein und du gibst mir dafür, was denn, 3 Kilo Gefühl oder so. Sondern um ihn zu verehren, weil Jesus, du bist es wert, dass wir dich anbeten, weil du bist der allmächtige Gott, du bist wirklich unser Retter, unser Erlöser, du bist unser König, der Messias. Oh Gott, du bist es wert, du hast uns erschaffen, du hast den Preis bezahlt für unsere Schuld. Wir beten dich an wegen dem, wer du bist und was du für uns getan hast. Und natürlich, wenn immer wir zu Gott kommen und ihn anbeten, wir werden gesegnet werden. Aber das ist nicht die Motivation, warum wir kommen. Das zweite sehen wir im Vers 11. Sie sind gekommen, um zu geben. Sie opferten ihm Gaben. Hebräer 13,16, sagt uns, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Lobpreis ist eine Gabe, ein Opfer, was wir Gott bringen können. Und vielleicht manchmal gerade dann, wenn die Gefühle nicht so da sind, haben wir Gelegenheit, Gott was zu geben, ohne scheinbar jetzt sofort was zurückzukriegen. Frucht der Lippen, Lobpreis und lesen wir weiter, Wohltun, gute Taten, mitteilen, das Evangelium weitersagen. Das vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Das sind Opfer, die wir Gott bringen können. Philipper 4,18 heißt es, das Geben, wenn wir dem Herrn geben, materiell ein angenehmes Opfer ist vor ihm. Und die Weisen haben das getan. Philipper 2 spricht vom Opfer und Dienst eures Glaubens. Römer 12,1 spricht davon, dass wir uns selbst, uns ganz, dass wir uns selbst als lebendiges Opfer hingeben. kamen, um zu geben. Wir denken eher, wir wollen was kriegen von Gott. Sie kamen, um zu geben. Und nicht, dass Gott es braucht, dass Gott bankrott geht oder dass Gott so arm ist, dass wir ihm irgendwas geben könnten. Aber wir brauchen das. Die Ausrichtung, dass wir nicht selbstsüchtig kommen, um zu kommen, sondern Gott zu dienen, dass wir uns Gott hingeben, verfügbar sind für ihn. Das heißt, Gottes Dienst, was wir hier machen. Und wir werden, wie gesagt, wir können Gott nicht, Gott wird nicht unser Schuldner sein. Wenn immer wir zu ihm kommen, wir werden gesegnet werden. Und man hat schon so viel mehr für uns getan, als wir je zurückzahlen könnten. Das Dritte, was wir sehen, sie waren Männer des Glaubens. Sie sind voll Glauben gekommen, sie sind mit Erwartung gekommen, mit Freude, im Vers 10, mit Ehrfurcht. Und sie waren aktiv, sie fielen nieder und huldigten ihm. Lobpreis ist was Aktives. Wenn wir hier herkommen und ach Gott, wir beten dich an. Ist kein Konzert. Wenn da Leute draußen sitzen und Markus spielt. Ist kein Konzert, ist Lobpreis. Markus ist unsere Begleitband, damit wir Jesus anbeten. Er ist unser Publikum. Wir sind involviert, wir kommen und beten ihn an. Drücken ihm aus, was wir für ihn empfinden und unserem Dank. Und wenn wir so zu Gott kommen, mit diesem Herzen, mit dieser Einstellung wie die Weisen, dann werden wir gesegnet werden, dann werden wir ihm gefallen und wir werden erfahren, was Lobpreis und Anbetung wirklich heißt und gesegnet werden von ihm. Vers 12, und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einen anderen Weg hin in ihr Land. Gott konnte zu ihnen sprechen im Traum. Es waren auch Menschen, die sensibel waren für seine Führung, sensibel für den Heiligen Geist. Sie waren auch sofort gehorsam. Vers 13, als sie aber hingezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum, und spricht, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes wird das Kindlein suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kindlein und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Auch der Josef, auch er war sensibel für den Heiligen Geist und er war sofort gehorsam. Er hat nicht auf eine günstigere, bequemere Zeit gewartet. Herr, ich tue, was du sagst, wenn mir das besser passt. Nee, er ist aufgestanden in der Nacht, hat das Kind und die Mutter genommen und ist der Weisung des Herrn gefolgt. Und wir müssen es lernen. Einfach gehorsam sein, dem, was Gott sagt. Und was immer Gott uns sagt, ist zu unserem Besten. Gott hat das dem Josef nicht gesagt, um eine Nachtwanderung zu machen, sondern um sie zu beschützen. Er wollte das Beste. Und Gottes Timing ist immer perfekt. Und ich finde es so cool, wo Gott führt, da versorgt er auch. Ich habe das studiert und das ist so toll zu sehen. Gott versorgt. Und selbst wenn die Weisen von weit her kommen müssen, um mit ihrem Gold die Reise nach Ägypten zu finanzieren. Aber Gott versorgt hier. Bringen das Gold zu Jesus und nachdem sie weg sind, die Nacht darauf, sagt der Herr, okay, jetzt ist es Zeit, nach Ägypten zu gehen. Hier ist die Versorgung. Wenn Gott führt, wird er immer versorgen. Er ist immer treu. Warum nach Ägypten? Das macht Sinn. Ägypten hatte eine sehr große jüdische Kolonie. Vers 15. Und er war dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten. Wieder diese Phase, damit erfüllt würde. Der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Auch das war prophezeit. Hosea 11, Vers 1. Da heißt es, als Israel jung war, gewann ich es lieb. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Die Rabbis haben den Messias immer als Personifizierung der Nation Israel gesehen. Und wie Israel aus Ägypten gekommen ist, so ist auch der Messias aus Ägypten gekommen. Vers 16, da ergrimmte Herodes sehr. Ja, das passt zu seinem Charakter. Als er sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war, und er sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Also Jesus war etwas jünger als 2 Jahre. Er lässt hier diese kleinen Knaben umbringen, wahrscheinlich um die 30 Kinder in Bethlehem. Das war der Höhepunkt dieses Konflikts zwischen Esau und Jakob. Hat schon bei der Geburt begonnen. Haben gestritten im Mutterleib, die zwei. Und Herodes war ein Nachkomme von Esau. Messias natürlich die Judennachkommen Jakobs. Das ist ein Kampf. Aber auch das war wieder von dem Propheten verheißen. Und hier wurde wieder Prophetie erfüllt. Wieder die Schlüsselphase. Da wurde erfüllt, Vers 17, was durch den Propheten Jeremia geredet ist. Er spricht, eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Rahel war eine der beiden Frauen von Jakob oder Israel, war eine Mutter der Israeliten. Und sie war begraben in der Nähe der Stadt Rama, das war ein Stück nördlich von Jerusalem, nicht sehr weit von Bethlehem entfernt. Das war die Stadt, wo die Margarine erfunden wurde. Dieses Bild, dass die Rahel in ihrem Grab um ihre Nachkommen weint. Vers 19. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef in Ägypten im Traum. Und spricht, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Denn sie sind gestorben, die in deinem Kindlein nach dem Leben trachten. Josef hatte kaum ruhige Nächte. Der Herr spricht zu ihm vor allem im Schlaf. Hey, wäre das nicht ein toller Dienst? Hey, was ist dein Dienst? Ich schlafe und der Herr spricht zu mir. Und er stand auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich und kam in das Land Israel. Wieder, er war gleich gehorsam. Als er aber hörte, dass Archelaus über Juda herrsche, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu gehen. Archelaus war seinem Vater sehr ähnlich. Wir wissen aus der Geschichte, er hat gleich seine Regierungszeit damit begonnen, dass er ein paar tausend Juden niedergemetzelt hat. Er war so schlimm, dass er sogar den Römern zu wild war und sie haben ihn abgesetzt, nach nicht allzu langer Zeit. Und sein Gebiet wurde dann später einem römischen Statthalter unterstellt. Später einer von denen war der Pilatus. Wir haben hier auch ein sehr schönes Beispiel, wie Gott uns Schritt für Schritt führt. Gott sagt zu Josef, geh nach Israel. Er sagt ihm nicht genau, wohin. Nicht mehr. Und Josef ist gehorsam und er geht. Und dann ist er in Israel und er fährt, wahrscheinlich wollte er zurück nach Bethlehem gehen, nach Judäa. Und er erfährt aber, dass der Archelaus Herrscher über Juda war. Und er hatte Angst, dorthin zu gehen. Und er ist nicht dorthin gegangen. Er hat seinen Verstand gebraucht. Auch das soll nicht schaden. Der ist von Gott gegeben. Aber dann, als er diesen Schritt gemacht hat, im Vers 22 weiter, und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegenden von Galiläa und kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth, damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist, er wird Nazaräer genannt werden. Also er macht den ersten Schritt, ist gehorsam und dann führt Gott weiter. Den nächsten Schritt. So führt Gott uns, Schritt für Schritt. Und er offenbart uns nicht den zweiten Schritt, bevor wir nicht den ersten Schritt machen im Glauben. Gott führt den Josef und seine Familie zurück in seine Heimatstadt, nach Nazareth. Ist wahrscheinlich mit gemischten Gefühlen dorthin gegangen. Dann hat sich einerseits gedacht, ach, es ist schön, zu Hause zu sein, bei den Leuten, die ich kenne, in unserem alten Haus. Auf der anderen Seite waren da naja, doch irgendwie diese komische Blicke seiner Nachbarn. Ne? Was war da los mit der Maria? Ohne fremde Hilfe schwanger geworden. Ha. Ha. Wahrscheinlich mit etwas gemischten Gefühlen da zurück in die Stadt, wo jeder sie kannte. Nazareth war eine Stadt, die nicht den besten Ruf hatte. Im Johannesevangelium, der Nathanael hat gesagt, kann irgendetwas Gutes kommen aus Nazareth? Jesus ist aus dieser Stadt gekommen und er ist in einfachen Umständen geboren worden und in einfachen Umständen aufgewachsen. Jesus wurde einer von uns. Er ist nicht verschont gewesen von den Härten des Lebens. Messias ist nicht in die Luxusvilla nach Hawaii gekommen, um uns zu erlösen. Sondern er versteht uns, wenn wir durch schwierige Umstände gehen. Er war einer von uns. Aber auch das war prophezeit, dass er aus Nazareth kommen würde. Das ist eine Prophezeiung, die wir nicht direkt in der Bibel finden. Aber es ist interessant, Nazareth, das Wort kommt vom hebräischen Neza, was so viel heißt wie Spross oder Trieb. Und das kommt uns wieder bekannt vor. Da ist eine Prophetie in Jesaja 11, im Vers 1. Dieser Spross war wieder ein Titel für den Messias. Ein messianischer Titel. Also es war prophezeit, dass der Messias aus drei verschiedenen Städten kommen würde. Aus verschiedenen Orten. Aus Bethlehem, aus Ägypten und aus Nazareth. Kein Wunder, dass die Juden verwirrt waren. Jesus hat alle erfüllt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand diese drei Dinge erfüllt? Geboren in Bethlehem, kommt aus Ägypten, aus Nazareth. Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand diese vier Prophetien in diesem Kapitel erfüllt? Viermal haben wir diese Phrase. Es steht durch den Propheten geschrieben, das geschah, damit erfüllt wurde. Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand all diese Dinge erfüllt, die wir bis jetzt gelesen haben? Nur Kapitel 1 und Kapitel 2. Ich meine, wer sonst außer Jesus hat den richtigen Stammbaum? Wurde von einer Jungfrau geboren, wurde in Bethlehem geboren, ist aus Ägypten gekommen, ist aus der Stadt Nazareth gekommen. An diese Umstände mit dem Kindermord um Herodes. So spezifische Dinge. Das waren alles Dinge, die außerhalb seiner Einflussnahme waren. Es ist ja unmöglich, dass sich das zufällig erfüllt. Ich meine, allein der Stammbaum. Ich habe mich gestern Abend dann noch so ein bisschen herumgesponnen, meine Gedanken spielen lassen. Allein der Stammbaum. Es ist jede Generation nehmen. Wie wahrscheinlich ist es, dass... Du müsstest erst mal sagen, dass der Messias wird ein Jude sein. Aus allen Menschen, die auf der Erde leben, dass wie wahrscheinlich ist es, dass du ein Jude bist. Dann musst du jede Generation durchgehen. Wir wissen, David zum Beispiel, er wird ein Sohn David sein. David hatte 7 Söhne. Oder besser gesagt, David hatte 7 Brüder. Sein Vater, der Jesse, hatte 8 Söhne. Ich habe nachgelesen, am Ende von Davids Herrschaft, diese Volkszählung, da waren es 1,3 Millionen wehrfähige Männer in Israel. Ich weiß nicht, wie viel dann die ganze Bevölkerung ist, mit Frauen und Kindern und denen, die zu alt sind, und den Leviten, die nicht in den Krieg gezogen sind. Ja, ich sage, nehmen mal an 5 Millionen vielleicht, wahrscheinlich eher wenig. Also die Wahrscheinlichkeit, 8 zu 5 Millionen. Dass du aus der richtigen Familie kommst, richtige Nachkomme von David. Und dann muss ich für jede Generation durchgehen. Zweite Generation. Nehmen wir Einfachheit halber dieselbe Wahrscheinlichkeit an. Wieder 8 zu 5 Millionen. Wer Wahrscheinlichkeitsrechnung gelernt hat, Statistik, ist das Multiplizieren. Er muss der Sohn von dem und von dem und von dem sein. Das heißt Multiplizieren. 8 mal 8 sind 64. Dann 5 Millionen zum Quadrat sind 25. 55 sind 25 mal 10 hoch 12. 12 Nullen, richtig? Sie wahrscheinlich für zwei Generationen. Okay, rechnen das durch für die 48 Generationen. 42 Generationen hatten wir. Ne? 3 mal 14. Und da waren nicht mal alle aufgezählt im Kapitel 1. Und dann kann man alles so durchgehen, dass aus Bethlehem kommt. Ja, man müsste jetzt mal alle von allen Ortschaften die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass jemand aus Bethlehem kommt. Sagen wir, Bethlehem hatte ungefähr 10.000 Einwohner zu dieser Zeit. Wahrscheinlichkeit, wenn wir sagen, das Volk ist 5 Millionen durch 10.000, Wahrscheinlichkeit wäre dann 1 zu 500. Richtig? Das ist ausgerechnet aus Bethlehem kommt. Und dann müssen wir diese ganzen Zahlen multiplizieren. Das sind unwahrscheinliche Riesenzahlen, die da rauskommen. Spinnereien, ich habe so meine Statistikvorlesungen ein bisschen aufgefrischt. Der Punkt ist, nur Jesus konnte diese Prophetien erfüllen und nur Jesus hat die erfüllt. Kein anderer Mensch. Das ist der Grund, warum der Matthäus sein Evangelium schreibt. Er zeigt uns, Jesus ist der verheißene Messias, unser Erlöser, der all diese Verheißungen, all diese Prophezeiungen erfüllt hat aus dem Alten Testament. Lass uns beten. Jesus, wir beten dich an heute Morgen als unseren Messias, als unseren Erlöser. Wir danken dir für das, was du für uns getan hast. Und wir wollen uns dir hingeben. Wir wollen dich anbeten, Herr, wie diese Weisen. Du bist es wert. Du hast den Preis für unsere Schuld bezahlt, die uns von Gott getrennt hat. Dass wir Beziehung haben dürfen mit ihm. Du hast uns erlöst, Jesus, du segne es uns so sehr jeden Tag. Danke, dass wir dich kennen dürfen, dass wir in Beziehung mit dir leben dürfen. Wir beten dich an als den Messias, als den König, als den Herrscher. Danke, dass du unser Leben unter Kontrolle hast. Dass du alles unter Kontrolle hast. Und danke, dass du es gut mit uns meinst. Dass wir mit Freimut kommen dürfen. Und dass du ein hoher Priester bist, der uns versteht, was, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten. Weil du einer von uns warst. Was für eine Liebe, Gott. Danke, Jesus, dass du gekommen bist. Wir beten dich an. Und wir wollen uns dir hingeben. Im Gegenzug, weil du bist es wert, dass wir für dich leben.